Deutschlandfunk, Information und Musik.
Zuerst erinnern wir heute an den Beginn des Prager Aufstands vor 75 Jahren. Anfang Mai 1945, kurz vor Kriegsende, erhoben sich die Menschen in Prag gegen die deutschen Besatzer. Am 8. Mai war die Stadt dann endgültig von den Nationalsozialisten befreit. Peter Lange blickt zurück auf diese historischen Tage.
Prag, Anfang Mai 1945. Die Stadt ist voller Gerüchte. Die US-Armee steht im Westen schon vor Pilsen. Die Tage der deutschen Besatzung sind gezählt. Am 4. Mai werden auf den Straßen deutsche Hinweisschilder abmontiert. Die Straßenbahnfahrer weigern sich, deutsche Münzen anzunehmen. Am Morgen des 5. Mai wird im Rundfunk auf einmal Tschechisch gesprochen. Wenig später sind dort Schüsse zu hören. Angehörige des tschechischen Widerstands haben den Sendebetrieb übernommen. Der deutsche Intendant hat Soldaten ins Funkhaus gerufen. Es kommt zum Kampf. Wir rufen tschechische Polizei, Gendarmen und Soldaten. Kommen Sie sofort ins Rundfunkgebäude. Wir rufen alle Tschechen um Hilfe für den tschechischen Rundfunk. Kommen Sie möglichst schnell. Es ist der Beginn des Prager Aufstands. An den öffentlichen Gebäuden werden tschechoslowakische Fahnen gehisst. Die Menschen gehen auf die Straße und demonstrieren.
Am 5. Mai de facto diese spontane Beflaggung der Stadt. Das ging von unten. Da spielten auch spontan entstandenen Gewerkschaftsorganisationen etc. eine Rolle.
Erklärt der Historiker Miroslav Kunstadt. Dem organisierten tschechischen Widerstand kommt die Erhebung ungelegen. General Karel Kuttelwascher, der Chef der bewaffneten tschechischen Sicherheitskräfte im Protektorat, findet, dass der Aufstand Sache des Militärs sein sollte. Der tschechische Nationalrat, das zentrale politische Organ des Widerstands, hat bereits Kontakte zur deutschen Seite wegen der Machtübergabe. Die tschechoslowakische Exilregierung unter Edvard Beneš im slowakischen Kaschau drängt dagegen zum Aufstand.
Da fällte ein ikonisches Ereignis auf der tschechischen Seite. Deshalb brauchte man diesen Aufstand auch für die Gründungsidee sozusagen der dritten tschechoslowakischen Republik.
Aber am Abend des 5. Mai sind der Rundfunk, das Rathaus und andere wichtige Schaltstellen in der Hand der Aufständischen. Der Nationalrat meldet sich als neuer Machthaber über den Rundfunk. Die Protektoratsregierung Hacha und Wienert hat ihre verräterische Tätigkeit beendet. Sie waren 6 Jahre die Marionetten der Deutschen und haben die Interessen des tschechischen Volkes nicht verteidigt. Ihre Regierung ist aufgelöst. Das tschechische Volk nimmt seine Angelegenheiten in die eigenen Hände. Auch auf der deutschen Seite gibt es mehrere Akteure, die ebenfalls Zeit brauchen, um auf die neue Lage gemeinsam zu reagieren.
Wenn Karl Hermann Frank als deutscher Staatsminister für Böhmen und Mähren in Flensburg von der Regierung Dönitz einen Auftrag erhalten hatte, die Macht in Prag in Ruhe zu übergeben, um den Transfer und die Flucht der verbliebenen Wehrmachtssoldaten nach Westen zu den Amerikanern zu ermöglichen, dann hatte es der Frank nicht einfach. Der war eigentlich in diesen Verhandlungen nicht schon so maßgebend.
Maßgebend ist General Rudolf Toussaint, der Kommandeur der Wehrmachtstruppen, der auch verhandeln will. Denn er ist daran interessiert, dass seine Soldaten in amerikanische und nicht in sowjetische Gefangenschaft kommen. Maßgebend ist aber auch ein General der Waffen-SS, der mit mehreren Divisionen außerhalb von Prag steht. Der will weiter kämpfen.
Hier gab es dieses Kommando von General von Brückler und das war vom 5. Mai Abend. Das ganze Nest muss brennen, also sozusagen Prag als letzte deutsche Festung nach dem Vorbild von Warschau oder Breslau zu behandeln.
In der Nacht zum 6. Mai rücken Kolonnen von Wehrmacht und SS auf das Zentrum von Prag zu. Am frühen Morgen kommt es an den Zufahrtsstraßen am Rande der Innenstadt zu schweren Gefechten mit den tschechischen Verbänden. Maschinen der deutschen Luftwaffe bombardieren mehrfach das Stadtzentrum. Der Aufstand droht zu scheitern. Der Rundfunk sendet Hilferufe.
Raha calling. Calling the Army of United States.
Die US-Armee solle Panzer und Soldaten von Pilsen nach Prag schicken. General Patton wäre dazu bereit, aber Oberbefehlshaber Eisenhower hält sich an die Abmachung mit der Sowjetunion. Die US-Truppen bleiben in Pilsen. In seiner Not ruft der Nationalrat die Zivilbevölkerung in Prag zum Barrikadenkampf auf. Parallel verhandelt er mit der sogenannten russischen Befreiungsarmee, ein Verband ehemals kriegsgefangener sowjetischer Soldaten, die unter der Führung von General Vlassow auf deutscher Seite kämpfen. Sie müssen wegen Kollaboration um ihr Leben fürchten.
Die Positionen der Vlassow-Armee waren im Südwesten und die waren imstande, diesen Fortgang der Wehrmacht von der Richtung Příbram zu behindern, in diesen südlichen Stadtteilen zu stoppen.
Um sich zu retten, wechselt ein Teil der Vlassow-Armee tatsächlich die Seite und stellt sich am 6. Mai den deutschen Verbänden entgegen. Bis zum Abend kämpfen sie an der Seite der Tschechen, überlassen ihnen dann ihre schweren Waffen und ziehen Richtung Westen ab. Während im Zentrum von Prag noch die Kämpfe toben, verhandeln Karl Hermann Frank und General Toussaint mit dem tschechischen Nationalrat über ein Abkommen. Am 8. Mai um 16 Uhr wird die Vereinbarung unterzeichnet. Die deutschen Truppen legen die Waffen nieder und ziehen Richtung Westen ab. 1700 Tschechen und 500 russische Soldaten sind bei den Kämpfen um Prag getötet worden. Viele Tschechen lassen danach ihre jahrelang aufgestaute Wut und Angst an ihren deutschen Mitbürgern aus. Die Gräuel und Exzesse der folgenden Tage und Wochen werfen einen tiefen und dunklen Schatten auf die Selbstbefreiung der Tschechoslowakei.
Peter Lange über den Prager Aufstand vor 75 Jahren.